Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen gleich, was die Krise der Monarchie mit der Krise von Großbritannien zu tun hat. Dann wollen wir wissen, was da am Wochenende in Dresden los war, als Rechtsaußenpöbler eine Theatervorstellung störten und Schauspieler mit Gegenständen bewarfen. Und dann Joker. Viele sagen, eine der besten Großproduktionen der letzten Monate, jetzt nominiert für 11 Oscars. Ein Clown, der böse wird und sich auf seine Mutter beruft.
My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world.
Die Queen hatte heute ihre beiden Enkel zu Gast und was soll ich sagen, der Streit innerhalb der Familie scheint weitestgehend beigelegt, zumindest nach außen hin. Harry hatte ja letzte Woche entschieden, das Königshaus sein zu lassen, was ja wiederum krisenhafte Zustände heraufbeschworen hat und das 2 Wochen vor dem Brexit. Am Telefon ist der britische Schriftsteller James Hawes. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben ja von der Queen heute gehört, dass es also okay sei, das neue Leben von Harry und Meghan. Ist damit die Krise beendet?
Es scheint nicht so. Die Queen, sofern ich die Lage verstehe, hat die Queen gesagt, es bleiben noch Punkte zu erklären und dergleichen, wie man immer vor bei den Brexit-Verhandlungen hört. Das heißt, im Prinzip ist man darüber einig, dass das Pärchen sich gewissermaßen von der Familie abgrenzen darf. Aber es gibt noch weiteres zu erklären. Das deutet nicht gerade gut an, finde ich.
Was könnte es denn noch zu erklären geben?
Tja, ob es überhaupt geht oder nicht, ob man überhaupt halbköniglich sein kann. Wenn es etwas an das königliche Sein liegt überhaupt, wenn es irgendwas Heiliges daran liegt, dass man als Königin geboren ist, wie kann man sich halbwegs davon entfernen? Logischerweise geht das eigentlich nicht.
Das heißt eigentlich ein Tabubruch, den Harry und Meghan da begehen?
Das Problem ist ja ein Hoffnungsbruch sozusagen. Das Königshaus befindet sich in einer schweren Krise und man dachte, dass das schöne junge Pärchen Meghan und Harry sozusagen die Familie in eine neue Zukunft leiten könnten. Aus der Sturheit und aus dieser Krise um Andrew und aus der Unbeliebtheit der Thronfolger Charles und dergleichen, dass man der Erneuerung bedarf und dass gerade das Pärchen jetzt gesagt hat, na, genug oder halbwegs genug, was weiß ich. Das ist natürlich für die Queen ein sehr großer Schlag, denn sie hat natürlich persönlich sehr viel investiert.
William, ich meine, der Bruder ist ja dann auch nicht sehr viel älter als Harry. Ist ja auch ein Enkel und sehr viel näher auch an der Thronfolge. Wieso steht denn der nicht für eine Erneuerung?
Der hat aber sehr wenig Profil, das ist das Problem. Der scheint in unserem Volk kaum beliebt als sein eigener Vater zu sein. Man denkt an gar nichts, wenn man an ihn denkt. Deswegen hoffte man doch, dass der junge Harry, der doch besser aussieht und als Soldat sich besser durchgeschlagen hat und dergleichen, irgendwie nicht Thronfolger sein dürfte, sondern als Vertreter des Königshauses zurück in den Vordergrund nehmen sollte.
So eine Art junger Botschafter für die Welt.
Genau das. Man findet das Ereignis so wichtig, eben weil nicht nur das Königshaus, sondern das Land in der Krise sich befindet. Sonst wäre es nicht für so wichtig gehalten. Denn man muss verstehen, ein englisches Königshaus gibt es nicht. Hat es auch seit Jahrhunderten nicht gegeben. Ein britisches Königshaus gibt es. Und jetzt, wo das Vereinigte Königreich ganz spürbar im Zerbröckeln ist, bleibt die Frage, was überhaupt die Rolle dieser britischen Königsfamilie sein konnte in einer Welt, wo der englische Nationalismus, nicht britischer, sondern englischer Nationalismus, jetzt seinen großen Sieg, genannt Brexit, feiert. Denn England hat seit 400 Jahren kein eigenes Königshaus gehabt. Die Könige und vordern waren die Könige nicht mal englisch. Die waren alle Normannen, Franzosen, Waliser, Schotte und dann natürlich Hannoverianer, Saxe-Coburgianer. Was die Familie in einem unabhängigen England treiben sollte, ist gar nicht klar.
Das heißt, dieses Königshaus existiert eigentlich nur, solange Großbritannien existiert.
Genau, sie existiert, um das Vereinigte Königreich zusammenzuhalten und dann natürlich das Empire, das jetzt weggeht, ob schon die Königin natürlich noch die Königin von Kanada, Australien, New Zealand, was sich sonst ist. Aber ein König von England und nur von England hat es seit 1000 Jahren eigentlich gegeben.
Aber es könnte vielleicht darauf hinauslaufen dann.
Ja, das Vereinigte Königreich steht jetzt vor dem endgültigen Zerfall und was aus der britischen Monarchie wird, die Geschichtsschreiber der Zukunft werden ganz gewiss Megan und Brexit in einem Wort zusammenfassen.
Welche Möglichkeit gibt es denn überhaupt noch für dieses britische Königshaus, sich selbst zu konsolidieren? Was müsste jetzt passieren?
Ebenso wenig Hoffnung, wie es für das Vereinigte Königreich an sich gibt. Das will sagen, keine.
Keine. Also eine Frage der Zeit, dass dieses Königshaus auseinanderfällt.
Das Vereinigte Königreich steht unmittelbar vor dem Ende. Das Königshaus, wie und ob sie überhaupt das überleben kann, weiß ich nicht.
Wer wäre denn die treibende Kraft für den Zerfall von Großbritannien? Wäre das Schottland? Wäre das Nordirland?
Wenn Schottland geht, was ja der Fall sein wird, werden wir vor der Frage stehen, was soll ein englisches Königshaus sein, das nicht zur gleichen Zeit Königshaus von Schottland ist, zum Beispiel. Das weiß keiner. Und vor allem, die Königin hatte den Ruf bis vor kurzem irgendwie aus ganz vager Weise der Hüter dieses verschnörkelten Wesens genannt British Constitution zu sein. Aber Ende letztes Jahres wurde klar, dass sie überhaupt keine Macht in dem Sinn hat. Boris Johnson hat laut den höchsten Richtern Englands die Queen belogen und die Folgen waren nichts. Ihre Rolle als letzter Hüter der Verfassung ist entlarvt als nichtig. Und das wird auch Folgen haben, glaube ich.
Das heißt, die Queen, die jetzt ja 93 ist und seit fast 70 Jahren Königin, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, seit fast 70 Jahren, hat einfach auch selbst Fehler gemacht, hat Reformen verpasst, hat sich nicht genug auch dann doch politisch engagiert, nicht im Sinne von interveniert, nicht im Sinne von exekutiver Kraft, natürlich nicht. Aber hätte sie sich mehr einmischen müssen?
Nein, sie hätte doch die eigene Kraft bewahren können.
Wie denn?
Na, indem sie sagt, das geht nicht, kein Prime Minister darf der König bzw. Königin belügen. Das geht einfach nicht. Ich nehme diesen Schritt zurück. Die Parlament wird nicht mehr vertagt. Wer weiß, was sonst da hätte sein können. Aber ihre Rolle ist ganz entlarvt jetzt. Sie persönlich hat sehr viel Respekt, genau wie Kaiser Franz Josef vor dem Ersten Weltkrieg so viel Respekt hat, eben weil sie so lange da gewesen ist. Aber wie Kaiser Franz Josef, wenn sie jetzt weg ist, ist wahrscheinlich das Ganze weg.
Das heißt also, Harry und Meghan zeigen mit ihrer Auswanderung aus dem britischen Königshaus tatsächlich eine politische Krise auf, eine gesellschaftliche Krise auf?
Ja, die Ratte verlassen das sinkende Schiff.
Rechtzeitig noch.
Gerade rechtzeitig. Denn es ist immer sehr schwierig, nicht nur für uns Engländer, sondern auch für Ausländer, sich eine Welt ohne das Vereinigte Königreich vorzustellen. Aber ich versichere Sie und Ihre Zuhörer, diese Welt kommt. Genau wie es vor 100 Jahren noch fast unmöglich war, eine Welt ohne das Habsburgerreich sich vorzustellen. Es kommt in der Weltgeschichte vor, dass ganze Nationen, ganze Gefügen zerfallen. Und das ist jetzt der Fall in England.
Haben Sie einen Zeitplan für uns? Wann wird Großbritannien auseinanderbrechen?
Binnen 5 Jahren ist Schottland weg und dann fängt es an. Und es wird nicht schön sein, glaube ich. Denn wir Engländer, ich spreche jetzt als Engländer, nicht als Brite, wir wissen nicht einmal, wer und was wir eigentlich sind, weil es so lange her ist, seit England ein eigenes Land wirklich gewesen ist. Unser Königshaus hat 400 Jahre lang Französisch gesprochen, nach der Eroberung durch die Normannen. Dann wurde es die Walisen, die Tudors waren Waliser, die Stuarts waren Schotte. Dann kamen natürlich die Hannoverianer, wie gesagt, und die Saxe-Coburgianer, was weiß ich sonst. Was England ist, weiß noch niemand. Was sicher ist, dass es was ganz Neues und vielleicht was ganz Schönes wird. England ohne Schottland, ohne Nordirland, was wird das sein? Und ob dann überhaupt ein britisches Königshaus
King Charles.
Irgendeine Rolle sein habe
King
kann.
Charles.
Ja, King Charles von was? Ja, King Charles von England? Wer weiß.
Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Ja.
James Hawes, britischer, englischer, was ist Ihnen wichtiger, britischer oder englischer Germanist?
Ich bin britischer Patriot, ich bin Engländer, britischer Patriot, englischer Patriot. In dem heutigen Sinne bin ich gar nicht.
Auf jeden Fall Schriftsteller, das stimmt schon mal. James Hawes, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gleichfalls, ich bedanke mich herzlich.
Sie ist eine der traditionsreichsten Kabarettbühnen der Republik. Es gibt sie seit fast 60 Jahren, die Herkuleskeule in Dresden. Am Wochenende war sie Schauplatz einer Attacke von rechts außen. Inzwischen ermittelt das Landeskriminalamt. Künstlerischer Leiter der Herkuleskeule ist Philipp Schaller in einem Studio in Dresden. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie genau lief denn dieser Vorfall am Wochenende ab?
Es kam dazu, samstags immer Doppelvorstellung. In der 17 Uhr Vorstellung war eine Gruppe dabei, die von Anfang an gestört hat mit Zwischenrufen. Nicht alle rassistisch, sondern auch andere, aber so Sätze oder Parolen wie Scheißasylanten oder AfD, AfD sind gefallen.
War das konkret bezogen auf das Programm?
Natürlich haben sie auch auf Dinge reagiert, die im Programm gesagt wurden, aber nach dem Eindruck, den ich mir jetzt verschafft habe, ich war ja selber nicht dabei, war es wohl eher so, dass sie von Anfang an da die Störung gesucht haben. Ja.
Also es ging weniger um das konkrete Programm, betreutes Denken. Das sind ja Texte, wo es viel auch um die Medienlandschaft geht, um Fake News und
solche Dinge.
Ja. Ne? Texte von Ihnen, wohlgemerkt. Interessant.
Von mir. Ja. Natürlich alles, was uns als Kabarettisten auffällt in dem Land, ne? Darum geht's. Und so wie ich es verstanden habe, bezog sich es nicht direkt sofort aufs Programm. So, natürlich wurden einzelne Passagen dann auch entsprechend gutiert von den Herren. Aber nach meinem mutmaßlichen Eindruck, muss ich sagen, weil ich weiß es schlichtweg nicht, sind die angereist, um zu stören. Und das haben sie geschafft.
Weiß man denn mehr noch über diese Störer? Also einige sind bekannt, andere sind, bevor die Polizei eintraf, dann schon weg gewesen?
Na, als die Polizei dann eintraf, also die Vorstellung wurde dann irgendwann, Darsteller haben es natürlich versucht, erst spielerisch, dann mit Ermahnungen irgendwie zu klären, bis sie dann die Vorstellung unterbrochen haben und die Gruppe zum Verlassen des Hauses aufgefordert haben. Und die haben sich dann offenbar geweigert. Die Darsteller haben aber darauf bestanden und da kam es dann daraufhin zu diesem Glaswurf. Als die Polizei dann eintraf, waren nur noch 3 da, von denen die Personalien aufgenommen wurden.
Jetzt heißt es, das LKA ermittelt. Wie politisch war das denn? Also, oder war das einfach nur eine Pöbelei?
Naja, also wie soll ich das einordnen, wenn jemand scheiß Adjutanten ruft? Das ist ja eindeutig. Man muss ja auch mal dazu sagen, jeden Tag finden Angriffe auf Menschen statt. Also, was wir gemacht haben, ist nicht mutig. Das ist unser Beruf, dass wir unsere Meinung auf der Bühne sagen. Jeden Tag werden Menschen angegriffen, die mutiger sind als wir und die dann auch keine Öffentlichkeit und auch keine Solidarität bekommen. Also was ich zum Beispiel hier Mission Lifeline in Dresden anhören muss an Beschimpfungen. Ich möchte ja unser Haus nicht einordnen in so eine, dass wir jetzt auch Opfer rechter Gewalt sind, weil das wird auch den wirklichen Opfern nicht gerecht.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass zumindest Kunst, Theater einen gewissen Druck spürt. Gut, so ein Ereignis wie jetzt bei Ihnen in der Herkuleskeule am Wochenende, davon hört man sehr, sehr wenig, dass es sozusagen direkt aus dem Publikum Pöbeleien gibt und sogar dieser Glaswurf, der hätte ja den Schauspieler noch viel stärker verletzen können. Ja. Ja, das hätte auch noch ganz anders ausgehen können. Ja. Aber wovon man hört, ist ja seit 1-2 Jahren tatsächlich, dass sich viele Theater in Deutschland beschweren, dass gerade von rechts außen immer mehr Einfluss genommen wird, auch auf die Programmplanung, auf bestimmte Veranstaltungen, die eventuell im Vorfeld verhindert werden sollen. Es gibt ja sogar dieses Selbsthilfenetzwerk, die vielen, in denen die Kräfte gegen diese Einflussnahme gebündelt werden. Muss so etwas jetzt verstärkt werden, dass man sich selbstbewusster als Künstler, als Künstlerin auch behauptet?
Ja, wir müssen uns alle selbstbewusster behaupten und nicht immer so drumherum reden. Ich meine, das, was passiert, ist ja nur ein Bild dessen, was gerade in unserem Land stattfindet. So. Deswegen alle, die das denken, müssen sagen, nein, AfD auch klar benennen, dass meine persönliche Überzeugung ist, dass das eine faschistische Partei ist. Seit der Flügel um Höcke da an Macht gewinnt in der Leitung, ist das meiner Meinung nach so. Und das muss man doch klar benennen. Und dann sollte auch jemand anders, auch ein Zuschauer, kommen und sagen, übrigens, ich habe da eine andere Meinung, können wir bitte darüber diskutieren. Das ist doch unbenommen. So, sollte doch jeder auch eine andere Meinung haben. Aber wir können uns doch nicht verstecken und so verkriechen und so seicht irgendwie daherreden. Nee, das ist so und das denke ich und das denken auch andere und das muss man doch sagen. Und da muss man sich, auch unter den Theatern solidarisieren und das machen wir auch. Also wir haben jetzt auch im Zuge dessen natürlich auch von anderen Theatern und Kabarettensembles Solidaritätsbriefe bekommen und Hilfeangebote bekommen und so weiter und das ist auch wichtig.
Ziehen Sie jetzt eigentlich irgendwelche konkreten Konsequenzen auch aus diesem Vorfall?
Naja, inhaltlicher Natur, nein. So, wir werden da jetzt nichts ändern oder irgendwelche Programme abändern. Naja, und wie das mit der Sicherheit so ist, das ist jetzt einmal passiert. Es war offenbar, so stellt sich mir das da, eine abgesprochene Aktion. Ich hoffe, dass das einfach nicht nochmal passiert und wir werden jetzt nicht irgendwelche Sicherheitskontrollen da machen, dass das bei uns ist. Wir haben Flughafen, also wir machen Unterhaltung, Unterhaltungsprogramme. Und die Zuschauer sollen sich bei uns frei und wohl und sicher natürlich fühlen. Aber an so einer Flughafen-Sicherheitskontrolle, also ich habe da selten Lachtränen in den Augen. So. Also wie soll das möglich sein? Ja.
Wie geht's den beiden Darstellerinnen?
Also wie gesagt, körperlich gut. Natürlich sind sie erschüttert über was da passiert.
Und wollen auf jeden Fall weiterspielen, auch mit dem Stück?
In jedem Fall. Sie haben ja auch an dem Abend weitergespielt, ja, wo ich selber sagen muss.
Als die Pöbler raus waren, ging es weiter?
Ging es weiter. Mhm. Also nach einer kurzen Pause. Muss ich sagen, ich stehe selber auf der Bühne. Ich weiß gar nicht, ob ich den Nerv gehabt hätte, das zu machen. Aber die haben weitergespielt, was ja auch ein tolles Signal ist. Ne? Also das ist passiert, das stellen wir fest. Und jetzt machen wir aber weiter. Und was dazu gesagt werden muss, Was ich ganz wichtig finde, ist, dass auch ein guter Teil des Publikums sich dann mit den Schauspielern solidarisiert haben und auch offen gesprochen haben und die Störer gebeten haben, zu gehen. Das ist auch wichtig im Zusammenhang, dass das nun wieder in Dresden passiert ist. So, ne? Weil jetzt wieder viele sagen, ja, ist ja klar, wo passiert es in Dresden? Ja, aber das passiert eben auch.
Dass sich Publikum solidarisiert.
Ja, ist doch gut.
Mit den Künstlerinnen und Künstlerinnen. Ja. Haben Sie generell den Eindruck, jetzt mal jenseits der Herkuleskeule und Ihrer persönlichen Erfahrung dort, dass die künstlerische Freiheit in Deutschland an bestimmten Orten tatsächlich stärker verteidigt werden muss als noch vor ein paar Jahren?
Naja, man muss es immer dort verteidigen, wo es dann plötzlich auch um Fördergelder und so geht. Ne? Wenn die AfD in irgendwelchen Stadträten sitzt oder in Landesparlamenten, geht es ja dann auch um Geld. Und man kann jedes Theater tot machen, indem man den Geldhahn zudreht. Also ich spreche jetzt von den öffentlichen Theatern. Das muss man natürlich verhindern und ja, selbstverständlich.
Philipp Schaller, der künstlerische Leiter der Herkuleskeule in Dresden nach diesem Wochenende, wo es also Pöbeleien gab, im Publikum rechte Sprüche. Und das Stück, wie gesagt, wird es weitergeben. Ich glaube, Anfang Februar ist die nächste Aufführung, ne? Von Betreutes Denken, so heißt es.
Betreutes Denken, aber wir haben ja 10 andere Programme auch. Ja. Sind alle sehenswert.
Ja? Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Alles klar, schönen Tag noch.
Fazit.
Love Parade, das war mal in den 90er Jahren eine große Party des Techno, eine große Feier des Techno mit bis zu 1 Million Besuchern mitten in Berlin. Irgendwann verlor sie wieder an Anziehung, dann wanderte sie als kommerzielle Marke ab nach Duisburg, wo 2010 die Katastrophe geschah mit 21 Toten. Nach 10 Jahren Pause soll es sie nun dennoch wieder geben, mitorganisiert von den Leuten, die uns Ende der 80er die erste Love Parade brachten, die noch mit ein paar 100 Leuten über den Kudamm zog. Dr. Motte nennt sich der DJ, der inzwischen 60 Jahre alt ist, der damals die Love Parade mitbegründet hatte und nun über ein Crowdfunding-Projekt wieder auflegen lassen will in diesem Sommer. Popjournalist Tobias Rapp ist am Telefon. Schon genannt.
Guten Abend.
Opa Motte, um es mal so zu sagen, möchte also die Love Parade wieder haben. Wollen Sie sie auch wieder haben?
Nee, ich glaube, mein Leben ist ohne die Love Parade ganz vollständig.
Tatsächlich. Nichts, was Sie vermissen würden, nichts, was man wiederbeleben könnte.
Naja, sagen wir mal so, also dieser Idee von Motte liegt so ein Missverständnis zugrunde über die Dynamik, die solche Bewegungen haben können. Also nur weil man das mal gemacht hat und weil das möglicherweise auch schön war und gute Musik hatte und die richtige Message hatte, nämlich dass alle Menschen sich vertragen sollen und so weiter, deswegen kann man das nicht ohne weiteres wiederholen und deswegen sollte man das vielleicht auch gar nicht. Ich glaube ja, dass der Witz bei Popkultur oder so doch ist, dass Popkultur immer irgendwie ein Ausdruck des Moments ist und dass Popkultur immer auch was zu tun hat mit dem Vorrecht der Jugend, Unfug zu machen. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, Opa Motte, wenn jetzt quasi die älteren Herrschaften nochmal ihre tollen Jugendjahre da besuchen wollen, das ist dann einfach nicht mehr das Gleiche wie die tollen Jugendjahre.
Aber vielleicht kann man ja die nächste Generation gewinnen und begeistern mit der Musik von damals.
Ja, das denkt man. Ich bin ja auch 48 mittlerweile, das denkt man natürlich gerne. Aber ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube auch, dass wir alle, die wir in den 90ern auf der Love Parade waren, ich bin da ja bei sehr vielen Love Parades auch gewesen und fand es auch ganz toll, aber ich glaube, dass wir selber gerne darüber hinwegsehen, dass Techno auch ein Generationenprojekt war oder ist, nämlich ein Projekt von Leuten, die geboren sind, sagen wir mal zwischen 1965 und 1980. Und für die ist das ein prägender Soundtrack gewesen. Also das hat hier auch alles viel zu tun, wirklich mit dem Fall der Mauer, gerade für Berlin, mit der Feier dieser Freiheit. Das war der erste Soundtrack der Vereinten Stadt. Für viele Ostdeutsche war das sozusagen die erste Musik, die man selbstbestimmt hören konnte. Das war alles wichtig, aber das ist heute nicht mehr so. Ich glaube, wenn man heute junge Leute fragt, dann interessieren die sich viel stärker für Hip-Hop. Hip-Hop ist quasi eine Musik, die heute artikuliert, was junge Leute wollen, obwohl Hip-Hop genauso alt ist wie Techno. Aber Hip-Hop ist in der Lage, im Augenblick für junge Leute, glaube ich, so Befindlichkeiten zu artikulieren, die Techno entglitten ist.
Bei Techno gibt es ja, soweit ich weiß, relativ wenig Gesang, ne? Und relativ wenig Text, an dem man sich halten könnte.
Ja, ich glaube, dass der Witz bei der Love Parade natürlich auch der war, genau wie Sie sagen, das war erstmal für Außenstehende ja gar nicht lesbar, was da passierte. Ja, diese komischen bunten Leute auf dem Kudamm erst und dann auf der Straße 17. Juni, die da auf der Straße tanzten und die auch noch behaupteten, das sei jetzt eine politische Demonstration. Und in Wirklichkeit war das halt alles so ein großer lustiger, situationistischer Gag. Das war ja der Charme des Ganzen. Und heute liegt das ja alles offen. Heute weiß jeder, womit man es bei Techno zu tun hat. Und solange das Geheimnis noch da war und solange quasi aus der Kraft dieses Geheimnisses auch diese Dynamik entstehen konnte, dass immer mehr Leute kamen und man sozusagen den Erwachsenen irgendwie was vorkaspern konnte, ja, was ja auch immer Teil von so jugendkulturellen Bewegungen ist, dass das für die Älteren nicht richtig lesbar ist. Solange das noch so war, war das, glaube ich, gut. Aber heutzutage ist dieses Geheimnis einfach weg. Niemand wundert sich mehr darüber, was ein DJ macht.
War denn Techno damals auch einfach vielleicht verbindender, vielleicht ein bisschen auch harmonischer, gerade wenn man es jetzt vergleicht, weil Sie von Rap gesprochen haben, also dem Soundcheck von heute für junge Menschen von heute. Rap ist ja eher konfrontativer, manchmal auch aggressiv. Das war Techno so in der Form nicht, oder?
Jein, also ich glaube, so einfach laufen so Abbildungsprozesse nicht. Techno ist ja immer noch, wenn man auf Europa als Ganzes guckt, eine sehr lebendige Subkultur mit Clubs in allen Städten. Also es ist eine sehr verbindende, transnationale Jugendkultur oder Subkultur, die immer noch funktioniert. Ich glaube, das war so und das ist auch immer noch so. Ich weiß nicht, ob man heute notwendigerweise stärker die Konfrontation suchen möchte, wenn man jung ist. Ich glaube nur, dass das nicht mehr so neu und dominant ist, wie das damals noch war. Ich glaube, dass was wichtig ist an dieser Frage, die Motte mit dieser Idee aufwirft, dass man die Love Parade nochmal haben möchte, ist eher, was ist eigentlich mit unseren Städten los? Weil das, was Berlin damals besonders machte und in einer gewissen Art bis heute auch besonders macht, sind ja die vielen Räume in der Stadt. Also die Love Parade war ja auch eine Eroberung des urbanen Raums durch eine Musik. Und ich glaube, dass die Frage, die sich heute stellt, gar nicht so sehr ist, brauchen wir noch mal eine Love Parade, die einmal pro Jahr irgendwie über irgendeine Straße tobt und 1 Million Leute anzieht oder auch nur 100.000. Ich glaube, die Frage, die sich heute stellt, ist eher, wie kann man dafür sorgen, dass die Entwicklung der Städte nicht jeden Freiraum kassiert, in dem nachts getanzt werden kann.
Das heißt, es ist auch der Versuch, sich Freiräume zu bewahren, was ja nicht einfach geworden ist. Sie haben es ja schon angesprochen. Ne? Gerade in Berlin kann man das ja beobachten in den letzten Jahren, das Clubsterben oder das Clubabwandern auch. Das ist offenbar in einem heißgelaufenen Immobilienmarkt immer schwieriger geworden,
ja,
diese Freiräume sich zu bewahren.
Ich glaube, dass es da auch keine einfachen Antworten gibt. Also die Idee von Motte ist ja auch, dass man die Berliner Tanzkultur als Weltkulturerbe erklären sollte. Das ist natürlich erstmal irgendwie lustig, aber ich finde, dass da viele interessante Fragen dranhängen. Also zum einen, wie kann man dafür sorgen, dass Subkulturen nicht sterben? Wie kann man sozusagen Schutz schaffen? Aber auf der anderen Seite muss man sich ja auch die Frage stellen, was ist denn mit so einem Weltkulturerbe, wenn dann keiner mehr tanzen gehen möchte? Müssen die Leute dann tanzen, damit irgendwie Touristen es besichtigen können? Weil es ist ja Teil unserer Kultur. Also ich finde, dass sozusagen die entscheidenden Fragen sind da irgendwie drin, aber ich finde, dass die Antworten auf die Fragen möglicherweise ein bisschen komplizierter sind, als Motte das annimmt.
Noch eine abschließende Frage zu der Katastrophe von Duisburg mit 21 Toten. 10 Jahre ist das Jahr 2010. Welche Art von Einschnitt war das eigentlich für die Love Parade-Geschichte? Kann man eigentlich überhaupt noch etwas Love Parade nennen und von Liebe und Einigkeit und Leben sprechen und dazu tanzen und sich dann nicht gleichzeitig auch an diese Toten erinnern?
Das ist eine Frage, die sehr kompliziert zu beantworten ist. Also ich kann da nur von meiner Wahrnehmung sprechen. Meine Wahrnehmung war immer, dass die Love Parade als das, was Dr. Motte im Sinn hatte, als er sie gegründet hat und was dann quasi viele Jahre lang in Berlin erst wuchs und dann wieder schrumpfte, dass das eine ganz eigene Geschichte ist, die viel mit Freiheit zu tun hat, die auch kommerzialisiert wurde, aber die sozusagen von einer Szene getragen wurde. Ich habe eher den Eindruck, als wenn diese Love Parade, die dann aus Berlin wegwanderte und eben in Duisburg landete, dass das nochmal eine andere Geschichte ist. Für mich war das immer viel weniger mit der Szene verbunden, als sozusagen der Versuch, mit der Marke nochmal den großen Reibach zu machen. Und das ist dann tragisch und groß schiefgegangen und hat viele Menschenleben gekostet und hat vielen Menschen auch sozusagen die Freude an diesem Ereignis verdorben. Ich glaube, dass wenn man das wieder in Berlin machen würde, müsste man, ich zweifle aber nicht daran, dass Motte sowas natürlich kann, durch seine Persönlichkeit und durch das, wofür er steht, dann müsste man natürlich eher an diese sonnenblumige, hippieartige irgendwie
auch nicht kommerzielle,
Traditionen anknüpfende Love Parade, da müsste man sich orientieren. Das war natürlich auch immer schon durchwirkt von kommerziellen Interessen und die Diskussion gab es in Berlin ja auch immer. Aber es kam aus der Szene heraus. Da war nicht ein Fitnessstudio-Besitzer, der das Label kaufte, um dann daraus irgendwie eine Werbeveranstaltung zu machen, so wie das in den letzten Jahren war. Aber schwierig ist es. Ich glaube aber, dass das was ist, was so jemandem wie Motte schon irgendwie leicht fallen würde, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, weil er doch irgendwie durch seine Art eine sehr gewinnende Persönlichkeit ist, der auch in der Lage ist, der hat ja immer diese Ansprachen gehalten, ne, die damals immer so ein bisschen belächelt wurden. Mit dem Pathos, wo er so den Weltfrieden beschwor. Aber ich glaube, gerade weil er das irgendwie immer konnte, ist er, glaube ich, auch in der Lage, mit diesem tragischen Ereignis irgendwie umzugehen und das da zu inkorporieren in eine wie auch immer geartete neue Veranstaltung.
Wir werden sehen. Wir werden auch sehen, ob sie überhaupt stattfindet. Aber geplant ist sie zumal als Fundraising-Event eine wiederbelebte Love Parade in Berlin, 30 Jahre nach ihrer Gründung. Dann wird es das 31. Jahr sein. Das war Popjournalist Tobias Rapp über Geschichte und eine mögliche Zukunft der Love Parade. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedicke.
Die Bundeszentrale für politische Bildung, BPB, will nach Bonn und Berlin jetzt auch einen Standort in Ostdeutschland errichten. Das hat heute ihr Präsident Thomas Krüger angekündigt. Insgesamt wird es 58 zusätzliche Stellen geben, von denen 11 auf einen neuen Fachbereich mit einem Standort in den östlichen Bundesländern entfallen werden. Cottbus oder Halle, das sei noch offen. Dieser neue Fachbereich erhält die Aufgabe, Fragen politischer Bildung in Transformationsräumen bundesweit zu behandeln. Dabei geht es laut BPB-Chef Krüger zum Beispiel um Gebiete, in denen keine Kohle mehr abgebaut wird. Christian Avital.
Die Mitarbeiter des neuen Standortes sollen Konzepte entwickeln, wie der Wandel weg von der Kohle gelingen kann, ohne über die Köpfe der Regionen hinweg Entscheidungen zu treffen. Ehemalige Industrielandschaften wie Leuna, Halle, Cottbus oder Bitterfeld müssten in Dienstleistungsregionen verwandelt werden, so Krüger. Mit einem Standort dort wolle man die Perspektive der Ostdeutschen stärken. Mit dem Vorstoß jetzt unterstütze man die Initiative von Bundesinnenminister Seehofer, mehr Bundesbehörden in Ostdeutschland anzusiedeln. Der neue Fachbereich soll sich allerdings auch mit sich wandelnden Regionen wie dem Ruhrgebiet oder der Oberpfalz beschäftigen.
Bayern hat von den Nationalsozialisten geraubte Kunstobjekte an die Nachfahren Münchner Juden zurückgegeben. 6 Silberobjekte, einen Pokal, ein Gewürzgefäß, 3 Leuchter und einen Kelch überreichte Wissenschaftsminister Bernd Siebler, CSU, heute im Bayerischen Nationalmuseum den Nachkommen von 2 Familien. Von 1939 an hatten die Nationalsozialisten Juden gezwungen, Gold, Silber und Edelsteine bei kommunalen Leihhäusern abzugeben. Das Bayerische Nationalmuseum hatte damals 322 Objekte gekauft, von denen bereits über die Jahre mehr als 200 an ihre Eigentümer zurückgegeben wurden. Die übrigen mehr als 100 Stücke werden seit dem vergangenen Jahr in der Ausstellung »Silber für das Reich« ausgestellt. Diese soll öffentliche Aufmerksamkeit schaffen und so dabei helfen, die Erben der Objekte ausfindig zu machen. Die Bundesregierung unterstützt den Bau des neuen Nationalen Holocaust-Museums in Amsterdam mit 4 Millionen Euro. In den Niederlanden habe die Vernichtungsmaschinerie der Nazis auf grässlichste Weise gewirkt, sagte Außenminister Heiko Maas. Der Umbau zweier historischer Gebäude zum Nationalen Holocaust-Museum in Amsterdam soll Anfang Februar starten und bis zum Jahr 2022 fertiggestellt sein. Bei den Gebäuden handelt es sich um die Hollandsche Schauburg, ein Theater, das als Sammelplatz für Deportationen diente, und um die ehemalige reformierte Pädagogikschule, aus der 600 jüdische Kinder gerettet wurden. Von den 140.000 Jüdinnen und Juden, die zum Zeitpunkt der deutschen Besatzung im Mai 1940 in den Niederlanden lebten, wurden 107.000 in die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Nur rund 5.000 Deportierte überlebten.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Fazit: Die Kultur vom Tage.
11 Nominierungen für den Joker, 10 Nominierungen für The Irishman von Martin Scorsese oder 1917 von Sam Mendes oder auch Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Das sind die großen Favoriten der Oscar-Verleihung. Heute kamen die Nominierungen raus. Patrick Walinski aus unserer Filmredaktion. Der Joker, beginnen wir vielleicht mit diesem Film, mit 11 Nominierungen. War das eine Überraschung?
Ja, schon, würde ich sagen. Aus mehreren Gründen. Vor allem, weil Hollywood und gerade der Akademie so ein bisschen vorgeworfen wird, diesen Trend, die Faszination Comicbuchverfilmung zu verschlafen. Letztes Jahr gab es erste Anzeichen davon, dass es sich eventuell ändern wird mit den 6 Nominierungen für Black Panther. Das war die erste Comicverfilmung, die auch in der Kategorie bester Film nominiert worden ist. Jetzt 11 Nominierungen. Für einen Film, der natürlich auch so eine Art Antithese ist zum klassischen Helden-Comic, nicht wahr? Also wir haben es hier mit einem Antihelden zu tun, eine Düsternis, die den ganzen Film durchzieht. Überraschend auch, dass der Regisseur Todd Phillips in der Kategorie Bester Regisseur nominiert ist. Aus dem Grund, weil Todd Phillips so ein bisschen als Schandmaul gilt in Hollywood. Jemand, der ja so mit Busenfilmen und vor allem Filmen für Männer mit Hangover eine Karriere gemacht hat. Er zählt jetzt nicht als großer intellektueller Künstler oder als lupenreiner Handwerker. Aber mit diesem Film, der auch ein unglaublicher Kassenerfolg ist, hat er gezeigt, wie man einen Heldenfilm auch quer durch, ja, durch alle Schichten berühmt machen kann und hat ja jetzt letztendlich auch den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen, also auch so eine Art künstlerische Auszeichnung.
Das heißt, der Joker ist schon noch auch eine andere Qualität vielleicht zu den anderen Comic-Verfilmungen. Könnte das ein Grund sein, dass die Oscar-Akademie da so lange gezögert hat, diese Art von Verfilmungen tatsächlich zu nominieren?
Ja, würde ich sagen, der Joker versucht, diesem ganzen Anstrich des Genres Comicbuch-Verfilmung einen erwachsenen Anstrich zu verpassen, nicht nur mit der Düsterheit, auch mit der Performance von Joaquin Phoenix, auch dem Schreien, auch einer Intensität und einem Anlehnen an ein Kino, das die Academy ja liebt, nämlich das 70er-Jahre-Kino. Viele haben Joker gedeutet als eine Art von, ja, Remake von Martin Scorseses Taxi Driver. Scorsese wollte den Film ja übrigens selber drehen, Joker, hat dann aufgegeben. Aber dahingehend glaube ich schon, dass sich das verändert, auch weil Todd Phillips eben dieser Verfilmung einen anderen Twist gegeben hat und der hat anscheinend funktioniert.
Wir reden jetzt ausführlich über Männer, tun das auch aus gutem Anlass, weil nämlich mal wieder in der Regiekategorie bei den Oscars nur Männer nominiert worden sind. Also man hatte ja geglaubt, dass in den letzten Jahren wirklich auch ein Umdenken stattgefunden hat, dass man natürlich Frauen berücksichtigt. Wie ist das zu erklären, dass diesmal, und wir lesen schon die ersten Beschwerdetweets und viel Kritik auch in den sozialen Medien generell, wie ist das zu erklären, dass die Oscar-Akademie schon wieder nur Männer in der so wichtigen Regiekategorie nominiert hat?
Ja, es ist schwer zu sagen. Meines Erachtens nach liegt es immer noch daran, dass zu wenig Filme von Frauen entstehen in Hollywood. Ich glaube, wenn die Masse erhöht wird, dann passiert das ganz automatisch, dass es sich in diesen 5, es sind ja nur 5 Namen, widerspiegeln wird. Es wird jetzt immer wieder ein Name genannt, Greta Gerwig. Sie wurde 6-mal mit ihrem Film nominiert, Little Women, der Literaturverfilmung eines amerikanischen Klassikers. Sie ist nicht dabei. Das hat aber meines Erachtens nach auch einen Grund darin, dass der Verleih, der amerikanische Sony, diesen Film absolut katastrophal vermarktet hat. Man hat den Film jeglichen Festivals entzogen, man hat ihn nur zu Weihnachten ins Kino gebracht. Das war eine super Taktik in den 90er Jahren. Jetzt ist man aber darauf angewiesen, dass dieser Wahlkörper der Academy, der aus über 5000 Menschen besteht, die nicht nur in Amerika wohnen, von diesen Filmen rechtzeitig Bescheid bekommen. Und ich glaube, Greta Gerwig ist hier bestimmt einem strukturellen Sexismus zum Opfer gefallen, aber auch einer sehr schlechten Vermarktungsstrategie.
Und was die globale Verbreitung von Filmen angeht, da sind wir natürlich bei den Streamingdiensten. Da sind wir bei Netflix, ein Streamingdienst, der immer wieder auch in der Diskussion ist, wenn es um Filmfestivals geht, kann man da Netflix-Filme mit reinnehmen in die Festivals, wenn es aber auch um Preise geht. Und jetzt schauen wir mal, es sind jetzt insgesamt bei diesen Oscars Netflix-Filme 22 Mal nominiert. Ist das viel, ist das wenig?
Es ist viel, aber ich gebe zu, es wurde mehr erwartet. The Irishman von Scorsese hat 10, die meisten. Aber selbst American Factory, ein Dokumentarfilm von Netflix, der in der Kategorie bester Dokumentarfilm nominiert ist und von den Obamas ja produziert worden ist. Also wir gehen davon aus, dass die Obamas auch zur Oscar-Verleihung kommen werden. Es ist so, dass man doch spürt, dass die Academy als konservatives Organ letztendlich Netflix noch nicht ganz so über den Weg traut. Also man nominiert die Filme und die 3 Nominierungen für den Spielfilm Two Popes über 2 Päpste, also welche 2 Päpste? Natürlich die 2 Päpste, die wir zurzeit haben, was ja eher so ein Buddy-Movie ist. 3 Nominierungen ist schon recht viel für diesen durchschnittlichen Film. Also es gibt da auch noch keine einheitliche Haltung, das sieht man einfach daran. Ich hätte mehr Nominierungen erwartet. Ich denke, dass man hier wirklich merken kann, Netflix, das ist noch so ein rotes Tuch für gewisse Wählergruppen.
Ist ja filmhistorisch auch immer noch ein relativ neues Phänomen, wenn man mal die jahrzehntelange Geschichte der Oscar-Nominierungen sich anschaut. Und dann ist auch auffällig, bei dieser neuen Oscar-Ausgabe am 9. Februar wissen wir ja, wer dann die Preise bekommt, dass erstens die Kategorie bester ausländischer Film umbenannt wurde in bester internationaler Film, wo man vielleicht schon mal eine etwas größere Öffnung auch in dieser Sprachwahl auch schon mal findet. Und dann fällt es auch auf, dass das immer wieder auch Filme sind, die eben nicht nur dort nominiert werden, sondern auch in den regulären Kategorien. Wir haben das schon bei Roma gesehen, diesem Film aus Mexiko. Jetzt ein Film des Südkoreaners Bong Joon-ho, Parasite, in 6 Nominierungen, eben nicht nur in dieser Nischennominierung bester internationaler Film. Verändert sich da auch was in der Academy?
Ja, definitiv. Man hat ja seit dieser Oscar-So-White-Kampagne gemerkt, wir müssen mehr Leute in die Akademie holen. Und das sind auch vor allem viele Regisseure aus dem Ausland gewesen, auch aus Asien, die sonst nicht Mitglied geworden wären, weil die Regeln, um Mitglied zu werden, ja so streng immer waren. Jetzt merkt man das, dass eben auch Filme nominiert werden, die nicht in englischer Sprache gedreht worden sind. Auch Antonio Banderas ist nominiert als bester Hauptdarsteller für seine wunderbare Rolle in Pain and Glory von Pedro Almodovar. Auch da spielt er ja spanisch sprechend. Das ist schon sehr schön und ehrlich gesagt freut mich das vor allem für Südkorea. Es ist überhaupt die erste Nominierung für Südkorea in der Kategorie bester internationaler Film. Auf der anderen Seite haben sie einen Dokumentarfilm aus Nordmazedonien, Honeyland, der auch Geschichte geschrieben hat. Er ist nicht nur in der Kategorie bester nicht englischsprachiger Film oder internationaler Film nominiert, sondern auch in der Kategorie bester Dokumentarfilm, etwas, was es bislang noch nicht gab. Das heißt, wir sehen, diese ganzen Reformen oder Reförmchen haben gefruchtet, aber es sind kleine Änderungen. Aber ich denke, dass das sich auf die lange Strecke schon auszeichnen wird, dass man auf mehr Diversität setzt, auch wenn das jetzt natürlich sehr schade ist, gerade in der Kategorie bester Regisseur, dass da nur Männer nominiert sind diesmal. Mhm.
Knapp 4 Wochen noch, sogar vor der Berlinale. Die trauen sich was da bei der Oscar Academy. Ja, ja. Am 9. Februar, dann wissen wir es also. Ja, wird Joker der ganz große Abräumer sein? Könnte es Überraschungen geben? Was glauben Sie?
Es ist jetzt mehr als nur ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich meine, Joker 11, dann Once Upon a Time von Tarantino 10, 1917 10 Nominierungen, Irishman 10 Nominierungen. Das sind 4 Filme. Da es eine demokratische Abstimmung ist, wird es wirklich um wenige, wenige Stimmen gehen. Es kann auch ein notgedrungener 5. da reinschieben, wenn sich die Stimmen gegenseitig geklaut werden. Also das ist jetzt nur reine Demokratie und reines Zählen. Es ist so ausgeglichen wie lange nicht mehr, würde ich sagen, dieses Rennen um den 92. Oscar in dem Fall.
Wir sind gespannt und werden natürlich dann berichten. Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion über die heute bekannt gegebenen Oscar-Nominierungen. Vielen Dank.
Bitte.
Fazit.
So, das Tanzjahr ist eröffnet, zumindest wenn man die Tanztage in Berlin zum Maßstab nimmt. Eine Nachwendegründung, die es bis heute gibt. Ort für den Nachwuchs. Und diesmal mit einem besonderen Schwerpunkt, nämlich queere und feministische Positionen. Elisabeth Nehring verfolgt das Festival für uns.
Eisblöcke hängen an Ketten. Langsam schmelzen sie in der Wärme. Das Wasser tropft auf den weißen Bühnenboden. Louis Alexander zeigt ihr Solo Neptun zur Eröffnung der diesjährigen Tanztage und nutzt das Wasser als metaphorisches Element. So wie dieses sich von fest zu flüssig zu gasförmig verändern kann, verwandelt sich die amerikanische Tänzerin als Frau of Color und Marginalisierte. Mit verschraubten oder durch einfache Spiegeltricks bizarr verdoppelten Gliedmaßen lässt sie Eindrücke von körperlicher Entfremdung entstehen. Aus dem etwas plakativen Kampf mit einer Kette wird ein Befreiungstanz. Louis Alexander ist eine beeindruckende Tänzerin mit einem sehr feinen, auch durchlässigen und kontrollierten Bewegungsduktus. Dem Thema aber, also der Frage, wie soziale Strukturen das Leben von Women of Color im Laufe der Geschichte beeinflusst haben, nähert sie sich auf fast zu freundliche, auf jeden Fall sehr beherrschte Weise. Anna Mülter kuratiert die Tanztage seit 6 Jahren und beobachtet vor allem die junge Berliner Tanzszene.
Ich denke schon, dass sie sich ein Stück weit politisiert hat und dass die Tänzerinnen, Choreografinnen ihre Arbeit in einem politischen Kontext sehen. Aber das kann manchmal auf eine sehr abstrakte Art passieren oder auf eine Art, dass die die Arbeitsweise als politisch sehen. Und da geht es zum Beispiel darum, nicht hierarchisch miteinander zu arbeiten, Arbeitsweisen zu reflektieren, die sich zum Beispiel als nicht normativ selbst bezeichnen, zu reflektieren auch der kulturpolitische Kontext, in dem diese Arbeit stattfindet.
Das können zum Beispiel die prekären Verhältnisse junger Tanzschaffender sein. Oder die Tatsache, dass junge Tänzerinnen ihre Existenz nicht nur durch ihr künstlerisches Schaffen, sondern manchmal auch durch die Arbeit in der Unterhaltungs- oder Sexindustrie sichern. So führt uns Frieda Giulia Franceschini in Tricks for Gold in die Welt der Zauber- und Online-Erotik-Shows. Ihr immer ernster Blick ins Publikum kontrastiert das rote, knappe Zirkuskostüm und die nackten Brüste und Beine. Ihre Tricks sind gewollt vorhersehbar und mitunter von beißender Ironie, etwa wenn sich die Tänzerin ein Säckchen mit Münzen in den Rock stopft und anschließend das Gold aus ihrem Schoß klimpert. Der Warenwert des weiblichen Körpers und die Melancholie einer materialistisch ausgerichteten Unterhaltungsindustrie werden hier auf spöttisch unspektakuläre Weise vorgeführt.
Also die Auseinandersetzung mit Feminismus spielt eine große Rolle. 2/3 der Künstlerinnen, die den Abschluss machen im Tanz, sind Frauen. Und das, finde ich, muss sich auch in einem Festival widerspiegeln. Und die Tanzszene hier in Berlin ist sehr queer. Das heißt, queere Themen spielen eine große Rolle. Und dann, die Tanzszene ist sehr international, sehr divers. Das heißt, auch Auseinandersetzungen mit Diskriminierungserfahrungen spielen eine Rolle. Postkoloniale Perspektiven werden reflektiert.
Nach 6 erfolgreichen Jahren ist dies die letzte Ausgabe der Tanztage, die Anna Mülter zu verantworten hat. Neben feministischen und postkolonialen Themen hat sie auch immer junge, außereuropäische Tanzschaffende eingeladen. In diesem Jahr die Macherin des Gender Bender Festivals aus Bangalore, Indiens erstem und einzigen queeren Kunstfestival. Sie bringen eine Performance mit, in der der traditionelle indische Showtanz Lavani vorgeführt und auseinandergenommen wird. Auf rasante und äußerst witzige Weise. Eine Perle selbstbewusster, unterhaltsamer Dekonstruktion, von der wir auch hier in Europa gerne mehr sehen würden.
Elisabeth Nehring über die Tanztage in Berlin, die seit dem Wochenende laufen und noch bis zum nächsten Wochenende zu erleben sind. Ulrike Timm hat inzwischen in die Feuilletons vom Dienstag geschaut.
Ein Genie müsste man sein, stoßseufzert Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. Schließlich reibt uns das noch junge Jahr 2020 deutlich unter die Nase, was alles möglich ist. Beethoven, Hölderlin, Hegel, Jahrhundertgenies eben. Sie sind es zu Recht, meint Jandl in der Neuen Zürcher, denn Genies arbeiten viel. Schon früh morgens brennt an ihren Schreibtischen Licht. Sie komponieren gleich einmal 20 Motetten in ihr Heft oder finden die Formel für die Hyperbolgravitation transkonstruktive Heptaeder im nicht-euklidischen Raum. Einige haben auch noch Familie oder einen richtigen Job. Der Philosoph Baruch Spinoza war Linsenschleifer. Der Mathematiker Karl Friedrich Gauss hat früh im Laden seiner Eltern angefangen. Schon mit 2 hat er dort die Lohnabrechnungen korrigiert. Der Autor der Neuen Zürcher bekennt in seiner Glosse betrübt, dass es für ihn selbst nur für einen der hintersten Ränge auf der Genieskala langt und macht sich Gedanken, wie man es wenigstens zum verkannten Genie bringen könne, um ein wenig Glanz abzukriegen. Hoffnungsvolles Fazit: Genie kann man übrigens auch auf dem 2. Bildungsweg werden. Wie das geht, das lesen Sie besser selbst. Es ist kompliziert und funktioniert nur über eine große Familie. Der 2. Bildungsweg? Keine Option im Brighton College, der derzeit renommiertesten britischen Privatschule. Von hier aus geht die Reise nach Oxford oder Cambridge. Eine volle Seite widmet die Welt der Renommierschule an der südenglischen Küste, halb bewundernd, halb abgestoßen vom harten Wettbewerbsgeist, der die Eliteschule auszeichnet. Das Augenmerk von Autor Markus Wöller gilt aber vor allem der Architektur. Strenges Wirtschaften mit Studiengebühren und Spendengeldern ermöglichte einen spektakulären Neubau nach dem anderen. Hogwarts aus Glas und Stahl, so die Welt. Neuester Clou ist die School of Science and Sport. Die Schüler streiten noch, ob sie das Haus Walross oder Krokodil taufen wollen. Die Räume für die Naturwissenschaften liegen in unmittelbarer Nähe von Kraftraum und Schwimmbad. Selten wurden Muskel- und Gehirnzellen so nah beieinander gereizt wie in diesem Schulgebäude. Ob die spektakuläre Architektur wie die spektakuläre Ausstattung zu spektakulärem Preis nun direkt in die Genieausbildung mündet? Wir lassen das offen und wenden uns der deutschen Sprache zu. Die verändert sich ständig, was oftmals als Verfall deklariert wird. Das reizt den Professor Emeritus Peter Eisenberg in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu einer Replik, die es in sich hat. Ein Kasus ist kein Killer. Das leuchtet noch ein, aber dann geht es in gnadenlos linguistischer Wühlarbeit durchs Reich von Passivformen, Präpositionen, Adverbien, Dativ und Genitiv, das einem schwindelig wird. Und nu? Ist der vielbeschworene Genitiv wirklich das bessere Deutsch? Der Professor in der FAZ meint, für viele Sprecher und Sprecherinnen ist trotz des Regens besser als trotz dem Regen. Der Dativ ist jedoch älter als der Genitiv. Wir haben ja sogar noch das Adverb trotzdem. Soziologen sprechen in einem solchen Fall von Zielkonflikt. Beide Lösungen sind motiviert und führen zwangsläufig zu Zweifelsfällen mit der Folge unfruchtbarer Debatten. Aha. Will sagen, viele Diskussionen um das beste oder auch bloß richtige Deutsch führen zu Normproblemen, die wir ohne all die Aufregung um den angeblichen Verfall der Sprache gar nicht hätten. Das beruhigt doch wieder. Den Text dazu, der einiges an Durchhaltevermögen und Toleranz, in nahezu jeder Zeile eine Klammer, aber kein Genie voraussetzt, den finden Sie in der Frankfurter Allgemeinen. Und damit noch ein Blick in die Taz. Ob nun richtig Deutsch oder Sprachverfallsdeutsch, diese Überschrift hat uns gefallen. Wenn Grenzschützerschweine die Schweinegrenze schützen. Es geht um eine ziemlich abgefahrene Ausstellung an der deutsch-dänischen Grenze, die Grenzüberschreitungen in jeder Form zum Thema hat. Notfalls kommt man auch mit schwer lahmenden Götterbotenfüßen drüber.
Ulrike Timm aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.